Also das ist eine Frage der Definition. Und wenn man dann eine Studie dazu liest oder darüber diskutiert, wie oft passiert das denn jetzt und wie schlimm ist das, dann muss man schon genau hingucken, nach welcher Definition ist da vorgegangen worden. Der Kritiker sagt dann, naja, auch viel installierte Leistung mit 0 multipliziert bleibt 0. Aber es ist ja schon häufig so, dass es noch Resteinstrahlung gibt zwischendurch, weil die Sonne durchblitzt oder etwas Wind weht, zumindest in einer Region in Deutschland, über der Nordsee vielleicht. Und das sind dann schon wichtige Beiträge, auch während einer Dunkelflautenphase. Diese kritischen Fälle, die zwingen uns im Prinzip dazu, das NMI-System so auszulegen, dass wir also auch in der Lage sind, das zu überwinden. Aber die Kosten, die dafür extra entstehen, die sind wirklich nur im einstelligen Prozentbereich, also unter 5% der Gesamtkosten, also betrachtet an den Gesamtkosten, die wir vor uns haben, ist es kein großer Teil, der zusätzlich nötig ist.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Erneuerbare Energien, vor allem Wind- und Solarenergie, sind ja wetterabhängig. Die Solarenergie hat dadurch nicht nur einen ausgeprägten Tag- und Nachtrhythmus, sondern unterliegt auch starken jahreszeitlichen Schwankungen. Und wie bei der Landwirtschaft hängen auch die Umsätze der Betreiber an den jeweiligen Wetterjahren und der Frage, wie oft scheint die Sonne, liegt Schnee, fällt viel Regen. Aber heute hängt daran ja noch viel mehr. Etwa 56% unseres Stromverbrauchs im Jahr 2025 wurde über erneuerbare Energien gedeckt. Und deswegen fragen sich viele, was ist denn, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst? Dafür wurde sogar ein Wort kreiert, es nennt sich Dunkelflaute. Diese irgendwie bedrohliche Dunkelflaute wird immer gern herangezogen, um zu erklären, warum wir neben den erneuerbaren Erzeugungsanlagen auch noch weiterhin fossile Kraftwerke und insbesondere Gaskraftwerke benötigen. Aber was ist eine Dunkelflaute eigentlich genau und wie wirkt sie sich tatsächlich aus? Auch an dunklen Tagen geht ja die Sonne auf und selbst an windstillen Tagen ist es nicht überall gleichermaßen windstill. Deswegen habe ich mir einen Experten eingeladen, der das Phänomen Dunkelflaute erforscht und auch darüber berichten kann, was einen Energiewetterbericht von einem normalen Wetterbericht unterscheidet. Bei mir ist Raphael Fritz, er ist Senior Business Developer im Bereich Energiemeteorologie und Geoinformationssysteme des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE. Herzlich willkommen, Herr Fritz.
Hallo.
Herr Fritz, vielleicht zur Einführung und zur Vorstellung. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit der Energiemeteorologie und ist das eigentlich eine neue Fachrichtung?
Also das war eine richtige Nische vor 20 Jahren, 25 Jahren kann man sich vorstellen, als der Windenergieausbau zugenommen hat. Da gab es das also weltweit noch nicht und es musste in Forschungsinstituten entwickelt werden. Und das waren also Kollegen von mir oder mittlerweile Alumni des Instituts, die das auch mit UNBs entwickelt haben. Und erst nach und nach haben sich auch kommerzielle Anbieter entwickelt, die Prognosesysteme entwickelt haben, die also tatsächlich für die heutigen Anwender essentiell sind. Nichtsdestotrotz gibt es da noch viel Forschungsbedarf. Also diese Energiemeteorologie ist quasi das Bindeglied zwischen der Energiewirtschaft und den Wetterprognosen. Da sind wir tätig am Institut und ich selbst mache das seit mittlerweile fast 15 Jahren am Institut. Die Prognosegruppe, das Prognoseteam, wie gesagt, circa 25 Jahre. Und ja, Sie können sich vorstellen, in den 2000ern kam dann eben auch die Solarenergie dazu, mehr und mehr Zubau. In den Jahren 2009 bis 2011 war dieser damalige Peak mit dem Zubau von rund 7 Gigawatt pro Jahr. Und da hat sich dann eben auch das Thema der PV-Prognose entwickelt. Und ja, mittlerweile ist das sozusagen State of the Art, regelmäßig jede Viertelstunde, jede Stunde zu prognostizieren für heute und auch mehrmals am Tag für die nächsten Tage Prognosen zu rechnen.
Okay, wunderbar. Dann wollen wir heute mal tiefer einsteigen mit Raphael Fritz. Der PV Magazine Podcast heute zur Dunkelflaute und anderen Energiewetterphänomenen. Gibt es eigentlich eine allgemeingültige Definition für eine Dunkelflaute?
Das ist eine wichtige Frage und das ist nämlich nicht der Fall. Das führt wahrscheinlich auch zu häufigen Missverständnissen, je nachdem, welche Motivation man hat, definiert man sie vielleicht ein bisschen kritischer oder ein bisschen harmloser. Also Dunkelflaute kann man erstmal meteorologisch betrachten, also wetterseitig, ohne dass man auf die Energie schaut. Und wenn man sich dann überlegt, man kann ja die Solareinstrahlung messen an Wetterstationen, das DWD zum Beispiel, oder die Windgeschwindigkeiten messen. Und wenn man dann hergeht und setzt beliebige Schwellwerte, dann kann man sagen, okay, wenn es jetzt mehrere Stunden sehr wenig Wind gibt und mehrere Stunden sehr wenig Solareinstrahlung, dann kann man sagen, das ist schon eine Dunkelflaute. Aber das ist natürlich also nicht der Fall, wenn es nachts dunkel wird, dann ist das keine Dunkelflaute. Also deswegen geht man schon her und sagt, okay, das sind in der Regel Zeitfenster von mindestens 24 Stunden, manchmal auch 48 Stunden oder eben 72. Also das ist eine Frage der Definition. Und wenn man dann eine Studie dazu liest oder darüber diskutiert, wie oft passiert das denn jetzt und wie schlimm ist das, dann muss man schon genau hingucken, nach welcher Definition ist da vorgegangen worden. Und ja, nach der Wetterseite kann man als nächstes auf die Energieseite schauen und das umrechnen mit unseren Modellen in die Einspeisung aus Solarparks oder Windparks umrechnen. Und wenn man das aggregiert in einer Region, wie eine Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers oder ganz Deutschland, dann geht man auch her und sagt, man braucht ein Zeitfenster von 24 oder 48 Stunden typischerweise und eine geringe Einspeisung aus Wind- und Solarenergie. Und das kann man dann beziehen auf entweder die installierte Erzeugungskapazität in der Region, die man betrachtet, also die installierte Leistung in Deutschland zum Beispiel, oder man setzt es in Relation zum Stromverbrauch in der Region, die man betrachtet.
Und Sie sagten vorhin Schwellwerte. Wie würden Sie die Schwellwerte definieren? Also ab wann würden Sie sagen, dass es eine Dunkelflaute ist?
Also typische Werte, die man in Studien so findet, liegen zwischen 5% und ich sag mal bis zu 20% der installierten Leistung zum Beispiel. Und je nachdem, wie man diesen Schwellwert dann verschiebt, ist es eben so, ne? Also bei 20%, das ist eine Zahl, die wird natürlich häufiger unterschritten als die 5%ige Leistung. Und dementsprechend bekommt man eben mehr Events, sagen wir 10 bis 12 schätze ich pro Jahr, wenn man so eine Schwelle wie 20% ansetzt, und eher 3 bis 5 pro Jahr, wenn man 5% ansetzt.
Und in Bezug auf die Energie, ist es ja, also für den Energiemarkt ist ja vor allem, sage ich mal, die Differenz zwischen der Last und der Energieerzeugung besonders wichtig. Gibt es da einen Schwellwert, wo Sie sagen, ab da wird es eigentlich kritisch fürs Energiesystem, ab da müsste man von einer Dunkelflaute sprechen?
Also da ist mir tatsächlich kein Grenzwert bekannt. Ich denke, dass es dann natürlich ein Thema ist, welche weiteren Möglichkeiten habe ich denn, um den Energiebedarf zu decken? Also abseits von Wind und Solar, was bleibt dann noch übrig? Und da muss im Prinzip der konventionelle Kraftwerkspark, der übrig ist, in der Lage sein, das dann zu decken. Der Bedarf muss gedeckt bleiben. Das können auch Importe sein und natürlich Speicher, die dann in der Lage sein müssen, entsprechend den Verbrauch abzudecken.
Aber wenn wir jetzt sagen, okay, in der Dunkelflaute ist meinetwegen die Energieerzeugung nur 10% dessen, was sie regulär produzieren würde, also in Bezug auf die installierte Kapazität, dann kann ja trotzdem sehr viel Kapazität installiert sein, sodass es sich aufs Energiesystem weniger stark auswirkt, also dass vielleicht mehr als, oder beziehungsweise die Last kann ja auch niedrig sein in der Nacht, sodass man prozentual mehr Energie produziert als diese 10%.
Ja, also das ist tatsächlich ein relevanter Punkt. Ne? Die Last ist nicht immer gleich. Nachts niedriger als tagsüber. Morgens und abends sind in der Regel die Lastspitzen. Und wenn so ein 48-Stunden-Zeitfenster einer Dunkelflaute das Wochenende trifft, dann ist es natürlich für das Energiesystem auch einfacher, das abzufangen. Die Lücke, die also geschlossen werden muss, ist doch deutlich größer, wenn man das untertägig wochentags hat. An Werktagen ist ja doch, glaube ich, im Januar der Strombedarf in der Größenordnung von 2,5 bis 3 Terawattstunden. Und das ist etwas weniger am Wochenende. Da sind es 2 bis 2,5 Terawattstunden. Und das sind dann schon deutliche Unterschiede, die es auch leichter machen, so eine Phase zu überbrücken. Ist allerdings eine Herausforderung, also für die anderen Technologien, das trotzdem abzudecken, wird sportlich. Da ist, glaube ich, der Zubau noch nötig. Und natürlich haben Sie recht, wenn wir weiter zubauen und die installierte Leistung insgesamt steigt, also bei der Solarleistung, PV eher die 215 Gigawatt vielleicht erreichen bis 2030, nochmal so viel installieren, wie wir heute haben, quasi, dann wird natürlich aus der meteorologischen Ressource, die vorliegt, auch die doppelte Energie gewonnen, die doppelte Leistung ins Netz eingespeist. Der Kritiker sagt dann, naja, auch viel installierte Leistung mit Null multipliziert bleibt Null. Aber es ist ja schon häufig so, dass es noch Resteinstrahlung gibt zwischendurch, weil die Sonne durchblitzt, oder etwas Wind weht, zumindest in einer Region in Deutschland, über der Nordsee vielleicht. Und das sind dann schon wichtige Beiträge, auch während einer Dunkelflautenphase.
Gehen wir nochmal zurück in die Meteorologie. Ja. In der Regel heißt es ja, dass sich Solar und Wind sehr gut ergänzen. Wenn eine Seite hohe Erträge hat, ist bei den anderen der Ertrag eher niedrig. Ist ja auch, kann sich ja jeder vorstellen, ne? Sturm geht mit Wolken einher. Aber geht diese Ergänzung noch darüber hinaus? Also kann man, hat das Ursachen, hat das Hintergründe, dass es so sein muss, dieser Zusammenhang?
Also hauptsächlich bezieht sich diese Ergänzung, glaube ich, auf saisonale Effekte. Also ich habe auf jeden Fall, kennen wir ein sonniges Halbjahr, den Sommer. Und jetzt im Moment im Winterhalbjahr ist die Solareinstrahlung einfach astronomisch bedingt deutlich niedriger. Und umgekehrt ist es jetzt im Winterhalbjahr so, dass wir viel mehr Windertrag haben. Generell, in der Regel. Also es gibt schon diesen Ausgleichseffekt. Wenn man längere Zeiträume betrachtet, also ein Halbjahr oder ein Quartal sozusagen, eine Jahreszeit, da ergänzt sich das sehr, sehr gut. Was also fehlt, sind für den kürzeren Zeitbereich, also wenn wir jetzt von mehreren Tagen bis zu einer Woche sprechen, dann ist das ein Thema, da kann es natürlich schon vorkommen in so einer Wettersituation, die sich lange hält, die relativ stabil ist. Also kein wechselhaftes Wetter, wie wir es eigentlich gerne haben in unserer Region, in unseren Breitengraden, sondern so eine Hochdrucklage, so eine stabile. Das würden wir im Sommer alle begrüßen. Da haben wir in den Sommerferien alle schönes Wetter fürs Freibad, aber so eine stabile Hochdrucklage, die sich über Tage oder über eine Woche nicht verändert, das kann natürlich zum Problem werden, wenn dann kein Wind weht. Und im Sommer eben nicht das schöne Wetter damit einhergeht, sondern starke Bewölkung, die sich dann nicht wegbewegt, die nicht weggefegt wird vom Wind, dann haben wir da die Herausforderung, dass wir mit wenig Windleistung und wenig Solarleistung zurechtkommen müssen.
Wann gibt es denn die Dunkelflauten immer? Gibt es die vor allem im Winter oder im Herbst? Wie lang sind die?
Das ist natürlich bedingt durch ja, die Wetter. Generell die Wetterverfügbarkeit oder die Ressourcenverfügbarkeit saisonal, dann eben im Winter hauptsächlich, also zwischen Oktober, November, da fängt das an, bis in den Februar hinein. Und im Sommerhalbjahr gibt es eigentlich dann normalerweise genug oder viel zu viel, manchmal auch Solareinstrahlung, um den Energiebedarf dann viel besser zu decken. Also die erste Dunkelflaute. Jetzt in dieser Saison hatten wir, glaube ich, um den 7. November. Da hat es angefangen für 2-3 Tage. Das war aus meiner Sicht auch eine Dunkelflaute. Es war wenig Einspeisung aus Wind und Solar. Da lag ein Wochenende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Insofern war das nicht ganz so kritisch. Und es ist dann aber am dritten oder vierten Tag auch wieder deutlich windiger geworden. Insofern war das unkritisch, sage ich mal. Und das waren ja diese Phasen von wenig Wind- und Solareinspeisung bisher alle. Also richtig kritisch war es vielleicht mal kritischer im November 24, wenn ich mich erinnere. Da waren das doch mal auch circa, es war länger als eine Woche, das waren circa 10-11 Tage, glaube ich, mit wenig Einspeisung. Und dann wird es natürlich knackiger. Und ja, die Speicher, die man dann dazu nimmt, also sind auf keinen Fall ausreichend, um jetzt so eine Phase dann komplett zu überbrücken.
Und sind das aber so die längsten Zeiten, die man so kennt? Oder gibt es da eine Rekorddunkelflaute?
Ich habe das selbst nicht durchexerziert. In den letzten Jahrzehnten habe ich das nicht selbst untersucht. Ich glaube tatsächlich, dass die aus 2024 mit die längste war. Also diese etwas über 10 Tage, das war schon mit die längste, denke ich. Eine längere ist mir jedenfalls nicht bekannt. Und werde aber nochmal mit Kollegen sprechen. Da gibt es also auch Projekte, die das aktuell untersuchen. Wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten verhalten? Da kann man also Reanalysen untersuchen und die Wetterdaten der letzten Jahrzehnte tiefergehend studieren und auch zum Beispiel untersuchen, ob die Häufigkeit zunimmt, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt.
Ne, man sieht es ja bei der Solarenergie, dass die Sonnenscheindauer zunimmt langfristig. Ja. Gibt es also auch für die Dunkelflaute vielleicht eine Häufung oder eher eine Abnahme? Was würden Sie schätzen? In welche Richtung entwickelt sich der Trend? Oder bleibt alles gleich?
Also die Lage der Information ist da nicht eindeutig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Veränderungen gibt, aber das ist noch nicht eindeutig belegt. Ich habe Daten gesehen aus den letzten 10-12 Jahren, die sehen eher danach aus, dass es eine gewöhnliche Schwankung gibt von Anzahl von Dunkelflauten pro Jahr zwischen 2 und 6 vielleicht. Auch das ist dann natürlich wieder abhängig von der Definition, aber es ist dann mit einer festen Definition über die letzten 12 Jahre zum Beispiel eine relativ konstante Verteilung, also nichts Außergewöhnliches an deutlicher Zunahme zu sehen. Die Projektergebnisse in dem Projekt Longcast zum Beispiel, die liegen noch nicht vor. Da bleibe ich auf jeden Fall auch neugierig und verfolge das, ob es da Trends gibt. Was ich aber auch gesehen habe, ist, es gibt ja auch Studien, die darauf hinweisen, dass es durchaus Veränderungen gibt, klimawandelbedingt, in den Höhenwinden, im sogenannten Jetstream. Der wiederum sorgt ja für unser wechselhaftes Wetter. Wenn sich der natürlich nicht mehr so zuverlässig verändert und in seinem Verhalten ändert und nicht mehr so zuverlässig für den Wechsel von Hoch- und Tiefdruckgebieten sorgt, festigen für sich vielleicht auch häufiger mal so stabile Wetterlagen. Da gibt es auch die bekannte Omega-Wetterlage, wenn sich so ein Hochdruckgebiet festsetzt über Mitteleuropa und der Wind quasi außenrum geführt wird. Wenn das häufiger passieren sollte in Zukunft, dann kann es natürlich auch sein, dass wir solche Dunkelflauten auch häufiger sehen.
Und wenn wir jetzt mal unseren Blick auf Europa weiten, ja, Deutschland liegt ja in der Mitte, schön, gibt es da Dunkelflauten, von denen ganz Europa betroffen ist oder sind es immer nur eher kleinere räumliche Einheiten?
Also eine Dunkelflaute über ganz Europa ist wirklich, also schon eine sehr seltene Geschichte. Das gibt es vielleicht einmal in 10 Jahren, würde ich sagen. Das würde ja bedeuten, dass man also auch in Norwegen wenig Wind hat oder über der Nordsee prinzipiell auch um die britischen Inseln herum wenig Wind und auch in Italien oder Portugal wenig Sonne. Also sowas Großräumiges, das ist schon wirklich eine außerordentlich seltene Geschichte. Und das ist eben unsere gute Position in Europa, dass wir so gut vernetzt sind und also auch in der Lage sind, den Wind aus dem Norden zu nutzen oder die Sonne aus dem Süden zu nutzen. Und das zur Energieversorgung mit einzusetzen.
Jetzt hatte ich gelesen, dass gerade in Norwegen, also wegen der großen Winderzeugung, aber auch wegen Pumpspeicherkraftwerken, eine gute Vernetzung halt sehr wünschenswert wäre, weil die uns sozusagen da schon sehr zuverlässig auch in solchen Notlagen aushelfen könnten und das sogar preislich ganz günstig sein soll im Vergleich zu eigenen Speichern.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist dann eine Win-Win-Situation. Also einerseits profitiert das europäische Ausland vom deutschen Marktpreis und kann sich da also daran beteiligen, den hohen Bedarf, den es hier gibt, zu decken. Andererseits profitieren wir davon, indem eben der günstigste Strom, der verfügbar ist, dann auch genutzt wird. Also da finde ich den Markt im Prinzip schon sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich sind die Übertragungskapazitäten limitiert. Also wir können nicht unendlich viel Strom pro Stunde oder pro Sekunde über die Grenzen leiten. Diese Kuppelstellen haben auch ihre Grenzen. Und tatsächlich ist das auch, wenn man, glaube, die Zahlen zusammennimmt, nicht ausreichend, um jetzt so eine Dunkelflaute von 10 Tagen dann zu überbrücken. Also da können wir nicht so viel importieren, dass wir uns dann komplett vom Ausland versorgen würden. Da müssen wir schon dafür sorgen, dass wir intern auch noch Reserven aufbauen.
Über welchen Zeitraum lässt sich so eine Dunkelflaute vorhersagen?
Das hängt zusammen mit so prinzipiellen Richtwerten sozusagen aus der Wetterprognose. Also wenn ich mir das anschaue, wie gut funktioniert so eine Prognose, dann ist die für morgen immer relativ zuverlässig auch. Das funktioniert schon sehr gut. Wenn wir auf die 2 Tage danach schauen, so bis 3 Tage, dann funktioniert das auch noch gut, würde ich sagen. Danach wird es eher mittelmäßig. Es kommt aber wirklich darauf an, was will man denn sehen, was will man betrachten. Also wenn ich eine Anwendung habe, wo ich genau wissen muss, wann und wo zum Beispiel eine Front auftaucht und sich das Wetter stark ändert, dann ist das schwierig vorhersagbar. Deswegen wird ja auch, hören wir im Radio auch oft solche Aussagen wie, im Laufe des Tages wird sich in einer gewissen Region das Wetter verändern. So der exakte Zeitpunkt, der lässt sich dann meistens schwieriger vorhersagen, wann und wo so eine Änderung zu erwarten ist. Jetzt ist es für die Dunkelflaute wenig relevant, in welcher Stunde sich etwas ändert. Das ändert sich meistens auch nicht viel. Und dann ist es also schon möglich, dass man auch über 5 oder 7 Tage hinweg ganz gut prognostiziert, wie viel Einspeisung oder wie wenig Einspeisung da tatsächlich kommen wird. Das heißt, man erkennt es im Vorhinein schon. Bei der November-Dunkelflaute, die ich vorhin angesprochen hatte, die 3 Tage, das haben wir schon 1, 2 Tage vorher sehen können in den Prognosen. Also man sieht auch die starke Tendenz, bleibt es relativ dunkel an dem Tag, also bewölkt, oder bleibt der Wind aus. Das lässt sich also prognostizieren. Was schwieriger ist, ist dann sicher auszusagen, wird das nach 3 Tagen oder 4 Tagen enden oder geht das noch länger? Also weil eben die Prognosequalität doch abnimmt, nach 3 bis 5 Tagen wird das dann noch schwieriger. Da kann dann auch mal ein Wetterwechsel dazukommen, den man vorher nicht gesehen hat, oder ein Wetterwechsel ausbleiben, den man vorher geglaubt hat zu sehen.
Okay, also gut vorbereiten auf die Länge kann man sich noch nicht, aber dass es passiert, kann man sozusagen schon mal ganz gut vorhersagen, ja.
Genau, richtig.
Werden dann eigentlich, wissen Sie das, Maßnahmen ergriffen? Also werden zusätzliche fossile Kraftwerke dann zu dem Zeitpunkt aus der Reserve genommen, zusätzlich hochgefahren?
Da kann ich tatsächlich nicht sehr viel zu sagen. Es gibt einfach diese Marktprozesse, die dafür sorgen, dass sich die verfügbaren Kraftwerke alle daran beteiligen, den Bedarf zu decken. An den Strombörsen entsteht sozusagen dann mit der Merit-Order-Liste der Preis am Markt. Und wann genau dann die Reserven ins Spiel kommen, das ist ja gar nicht so häufig nötig. Also wann die Planungsprozesse dafür tatsächlich stattfinden, da bin ich nicht gut informiert, das weiß ich nicht genau.
Die Nettostromerzeugung, also aus erneuerbaren Energien, lag ja in diesem Jahr, also im Jahr 2025, im letzten Jahr, bei ungefähr 56%. Die Wintermonate waren ein bisschen niedriger, so 50 im Januar, 42 im Februar. Also es gibt da eine gewisse Schwankung, aber die ist ja gar nicht so sehr groß. Die großen Schwankungen treten ja im Laufe des Tages auf. Ja, da hat man manchmal 100% erneuerbare Energien, gerade wenn im Sommer die Photovoltaik einspringt, und dann hat man wieder nur 10 oder 20%. Aber das hilft natürlich dabei, dass man also Batteriespeicher laden kann und dann entladen kann wieder. Wie sieht es mit diesen Schwankungen innerhalb der Dunkelflaute aus? Kann man sagen, dass die praktisch durchgängig nicht da ist, die Energie, oder gibt es da auch Schwankungen, dass man sagt, okay, mal hat man 5%, mal hat man 20, aber es ist halt insgesamt wenig?
Ja, also vorhin bei der Definition der Dunkelflaute hatte ich diese Version gar nicht mit angesprochen. Es gibt auch die Variante, dass man also auch sagt, okay, durchgängig bleibt die Einspeisung niedriger als 10%. Vorhin habe ich eher von dem Durchschnitt gesprochen, über 48 Stunden, der unter 10% der installierten Kapazität zum Beispiel bleibt. Und dann kann es schon sein, dass zwischendurch mal in ein oder wenigen Stunden die Einspeisung wieder zunimmt. Das wäre dann auch eine ganz wichtige Hilfe und Unterstützung, also sozusagen ein Reststrom, eine Resterzeugung während der Dunkelflaute, die dann schon auch hilft, den Bedarf zu decken. Das kann, ja, da gibt es keine Limitierung. Das kann auch mal eine größere Einspeisung sein, die nochmal hochgeht. Das sind aber typischerweise, wenn man in diese Bereiche reinschaut, jetzt in der aktuellen Saison schwankt das mal zwischen 15 und vielleicht 35%, bezogen auf die notwendige Last, also auf den Verbrauch, der gerade anliegt. Genau, aber spielt eigentlich häufig in der Definition eher weniger eine Rolle, genau, und ist dann auch, also ist natürlich eine Unterstützung für die Deckung der Last, würde sich dann aber so darstellen, dass man da während der Dunkelflaute eigentlich permanent eher eine Last hat, die höher ist, zumindest ist es aktuell der Fall, als die Einspeisung. Insofern wird das direkt wegverbraucht.
Aber man könnte ja annehmen, dass durch die zusätzlichen Zubauzahlen in den letzten Jahren die Dunkelflauten kürzer geworden sind und die Zeiten, in denen die Unterversorgung ist, also auch kürzer, oder zumindest, dass die Unterversorgung nicht mehr ganz so extrem ist?
Ja, dann würden die 15 bis 30%, die ich angesprochen hatte, das wären dann, also bei doppelter installierter Kapazität, wären das vielleicht 30 bis 60%, die dann noch erzeugt werden. Genau, da spielt es wahrscheinlich dann eine Rolle, wie sich das mit der Zubaugeschwindigkeit verhält und der Elektrifizierung der Verbraucher in Deutschland. Wenn sich der Stromverbrauch auch erhöht, dann ist es natürlich auch nötig, dass wir mehr Einspeisung haben.
Mhm. Ja, ich meine, die andere Alternative zu der, oder der Gegenpol zur Einspeisung ist ja immer der Verbrauch, ne? Also man kann ja auch den Verbrauch flexibilisieren und dann halt zeitweise Elektroautos nicht laden oder vielleicht größere Verbraucher auch mal eine Zeit lang außer Betrieb nehmen, wenn man dann weiß, dass nach 2, 3, 4, 5 Tagen der Strom auch wieder da ist, ne?
Ja, ganz genau. Also das funktioniert auch schon, glaube ich, im privaten ansatzweise ganz gut. Also ich schaue mir auch regelmäßig die Preisprognose auf meinem Handy an und überlege, dann lade ich das Auto heute oder lieber morgen auf. Wenn ich jetzt schon ein Auto hätte, was auch das Haus mit versorgen kann, dann wäre da vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich dann also auch den teuren Verbrauch von morgen etwas günstiger abdecke, also bidirektional, das kann mein Auto noch nicht. Ich kann höchstens die Waschmaschine dann umplanen, das ist sozusagen meine flexible Last. Kann sagen oder versuchen, dass ich das den Stromverbrauch um einen Tag verschiebe, oder dann hoffentlich in ein paar Jahren vielleicht auch mit dem Auto decken kann, so dass ich also anhand des Preissignals im Idealfall schon erkenne, da wird's ein paar Tage lang eng, also teuer, und dann kann man natürlich hergehen und kann die verfügbaren Speicher voll machen. Das werden auch die Großspeicher analog im Prinzip so tun in so einem Fall. Und naja, dann kann ich versuchen, mit meinem Auto unter Umständen mein Haus mehrere Tage selbst zu versorgen, sofern das denn zu dem Fahrleistungsbedarf passt, also ich diese Kapazität denn überhaupt übrig habe.
Ja, die Frage ist ja, ob der Preis überhaupt so stark auch von der Dunkelflaute abhängig ist. Weil ich meine, wir haben ja noch einen großen Kraftwerkspark an Kohle- und Gaskraftwerken, die einspringen können, die aber anscheinend auch nicht immer angeworfen werden, weil manche Konzerne vielleicht auch da mit dem Preis ein bisschen spielen wollen, ja, die künstlich ein wenig verknappen, damit vielleicht der Preis auch hochgeht. Von der Sache her ist ja so ein Kohlekraftwerk auch nicht gerade teuer, ja.
Ja, die werden die Einsätze auch optimieren. Also die Kraftwerke, die überlegen sich natürlich auch so, wann wird der Bedarf denn da sein? Kann ich unter Umständen irgendwo sparen, vielleicht eine Wartungsphase, ne, besser dahin legen, wo ich wenig Bedarf erwarte und wenig Umsatz machen kann.
Die Rechtslage ist ja auch so, dass man die Reservekraftwerke nicht dafür einsetzen darf, um den Strompreis zu stützen, sondern eigentlich nur, wenn es wirklich eine echte Energieknappheit gibt. Ja. Und das ist ja in der Regel gar nicht gegeben, oder?
Das ist richtig, denke ich auch, ja.
Jetzt gibt es ja neben den Erzeugern einige Speicherkapazitäten im Netz. Da haben wir Pumpspeicherkraftwerke, hatten wir schon angesprochen. Und in Deutschland auch, also wenn auch nicht so große und so viele vielleicht wie in anderen Ländern. Und dann haben wir ja jetzt zunehmend große und kleine Batteriekapazitäten, die aber aktuell ja eher als kurzfristige Speicher am Markt sind. Also die chippen immer sozusagen von der Mittagsspitze in den Abend hinein oder vielleicht auch nachts den Wind in die Morgenstunden. Aber auch die könnten ja theoretisch dafür sorgen, dass weniger fossile Kraftwerke in der Dunkelflaute gebraucht werden, weil sie dann dafür einfach für den Ausgleich bei der Last sorgen. Ja, nachts ist wenig Last, am Tag ist viel Last und dieser Intraday-Handel oder dieser Handel innerhalb eines Tages von den Zeiten mit mehr Erzeugung zu weniger Erzeugung kann ja dann trotzdem auch funktionieren. Wissen Sie, ob das so gemacht wird?
Also prinzipiell sind die Zahlen natürlich im Prinzip vielversprechend. Da sieht man schon, dass der Zubau ja sehr, sehr stark funktioniert. Also Batteriekapazitäten nehmen stetig zu und es gibt ja Anmeldungen von hunderten Gigawatt an Großspeichern auch, an Übertragungsnetz. Welcher Teil dann davon tatsächlich kommt und ob das jetzt in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder erst danach dann der Fall ist, das werden wir noch sehen. Also die Netzentwicklungspläne der Übertragungsnetzbetreiber gehen da eher von weniger aus. Also vielleicht, ich habe sowas von um die 100 Gigawatt im Sinn bis 2034. Und dann merkt man aber trotzdem, dass diese Speicher, also Großbatterien oder auch die Heimspeicher, die helfen vielleicht im Einzelnen ganz gut. Und mit einem Auto, wenn man es denn stehen lassen kann und gar nicht damit fahren muss über eine Woche, dann kann man so einen Haushalt vielleicht damit auch eine Woche versorgen. Dann haben wir aber den ganzen Industriebedarf, den wir ja nicht runterfahren wollen, komplett für eine Woche, den haben wir da noch nicht mit abgedeckt. Und dafür ist eben der Speicherbedarf doch deutlich größer. Und auch das, was wir an Pumpspeichern haben in Deutschland, das hat das Potenzial im Prinzip auch schon ausgereizt. Also da kann man nicht einfach sagen, man baut nochmal doppelt so viele Speicherseen dazu. Dafür ist einfach die Geologie nicht da.
Es ist ja auch einfach das Thema, dass die Dunkelflaute so ein seltenes Phänomen ist. Sie sagen zweimal im Jahr oder vielleicht auch fünfmal oder wenn man Europa mit dazu nimmt, vielleicht nur alle 2 Jahre. Dafür wirtschaftlich jetzt Kapazitäten bereitzuhalten, ist ja schwierig. Ja, es wäre günstiger, wenn man diese Kapazitäten dann auch anderweitig noch nutzen könnte, als nur für diesen einen Zeitpunkt.
Ja, jein. Also ich würde auch denken, dass es natürlich schade ist, dass man Reserven vorhalten muss, die man dann in der Praxis nicht nutzt. Ich denke, diese Kraftwerke wird man aber dann eben sonst nicht brauchen müssen, weil es eben ja, es entstehen ja deutliche Überkapazitäten, sowohl bei uns als auch in den anderen europäischen Ländern. Also prinzipiell ist der Zubau so geplant, dass im Prinzip viel zu viel Wind und viel zu viel Solarleistung dann verfügbar wird. Abregeln sollte kein Problem sein. Das ist technologisch vielleicht noch nicht überall so stabil. Das Stichwort Hellbrise, das war in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich auch ab und zu aufgekommen. So, und dann hat man aber insgesamt so viel Kapazität, dass man nur speichern muss, was man zu viel produziert. Also lassen Sie uns das umwandeln in grünen Wasserstoff. Dann haben wir zwar insgesamt einen eher schlechten Wirkungsgrad, aber insgesamt können wir die Energiemenge eben doch nutzen, wenn wir sie zwischengelagert haben. Und dann sollten diese flexiblen Gaskraftwerke helfen, über diese Woche oder die 10 Tage zu kommen. Einmal in 10 Jahren wird das nötig sein. Ne? Und insgesamt gibt es aber auch Studien, die sagen, diese kritischen Fälle, die zwingen uns im Prinzip dazu, das Energiesystem so auszulegen, dass wir also auch in der Lage sind, das zu überwinden. Aber die Kosten, die dafür extra entstehen, die sind wirklich nur im einstelligen Prozentbereich, also unter 5% der Gesamtkosten, ist so eine Faustregel. Das wird nötig sein, um tatsächlich diese seltenen kritischen Situationen zu überwinden. Also betrachtet an den Gesamtkosten, die wir vor uns haben, ist es kein großer Teil, der zusätzlich nötig ist.
Das wären dann diese wasserstofffähigen Gaskraftwerke?
Genau, richtig. Und die Speichertechnologie dahinter, ja.
Ja, ich meine, den Wasserstoff kann man ja auch, also produziert man ja nicht nur dann für diese Dunkelflaute, sondern den produziert man ja ganz genau auch für die chemische Industrie und für alle Anwender, die sonst Wasserstoff brauchen, ja.
Ja, richtig.
Okay. Wenn wir jetzt, also ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen diffizil, wir legen Kohlekraftwerke still und müssen sozusagen parallel neue wasserstofffähige Gaskraftwerke bauen. Gibt es da die Gefahr, dass eine Versorgungslücke entsteht?
Also ich glaube, dass...
Die sich dann halt vielleicht in der Dunkelflaute bemerkbar macht.
Ja. Jetzt sind die Kraftwerke ja noch am Netz, die uns durch so eine Dunkelflaute retten. Wenn wir dann die Kohlekraftwerke abschalten, also in den 30er Jahren ist das ja geplant, dann wird es schon sinnvoll sein, das zu timen und zu synchronisieren mit dem Aufbau von flexiblen Gaskraftwerken. Also es wird immer davon gesprochen oder geschrieben, dass ein gesunder Mix wird das Richtige sein, sowohl in Deutschland als auch den Anrainerstaaten. Flexible Lasten werden helfen, alle möglichen Arten von Speichern werden helfen. Aber ich glaube, um diese Reservekraftwerke kommen wir nicht drum rum. Und die aufzubauen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das sollte losgehen und uns dann auf die sichere Seite bringen, dass wir auch in den 30ern ja an der Dunkelflaute dann, wie gesagt, keine Industrieprozesse runterfahren müssen oder so.
Jetzt wollen natürlich die Leute nicht immer nur wissen, wie es ganz Deutschland geht mit der Energie, sondern auch meinetwegen genau meiner Energieanlage an diesem Standort. Sie sagten vorhin schon, diese Energiemeteorologie wird immer wichtiger. Wie merken Sie das in der Nachfrage?
Also es gibt regelmäßig Anfragen bei uns. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Thema ist jetzt also prinzipiell in den letzten 15 bis 25 Jahren immer größer geworden. Und das bedeutet auch, dass es Firmen gibt in Deutschland und Europa, die das schon sehr, sehr gut machen. Trotzdem gibt es dann bei uns als Forschungsinstitut immer wieder auch Anfragen, die eben nach einer Prognoselösung suchen, die spezieller ist oder neuer oder eben nicht von der Stange. Und das ist so unser Lieblingsthema, unser Spielplatz, wo wir dann hergehen und überlegen, welche Forschungsprojekte gab es denn, welche Erkenntnisse in den letzten Jahren sind neu sozusagen publiziert worden, haben wir in eigenen Projekten gewonnen oder sind in Journals erschienen und was kann man daraus machen, wie kann man damit die Prognose verbessern. Das kann also bedeuten, dass wir die Daten, die verfügbar sind, besser ausnutzen, neue Daten hinzunehmen, neue KI-Modelle entwickeln oder ausnutzen, die sich da entwickelt haben und ja dann neue Lösungen entwickeln, die sich dann vielleicht in ein paar Jahren auch am Markt etablieren. Aber prinzipiell genau ist es schon so, dass es seit Jahren, seit ich mit dem Thema arbeite, regelmäßig und immer häufiger auch Anfragen gibt nach Speziallösungen. Kann man nicht den Nebel an der Donau besser prognostizieren oder die Front, die da kommt aus Nordwesten, vom Timing her etwas exakter definieren? Das sind Fragen, die immer wieder kommen und womit sich, ja, also auch Meteorologen, die Projektpartner beim DWD oder anderen Wetterdiensten beschäftigen und wir dann eben auch von der Energieseite her.
Das heißt, die Meteorologie wird auch immer präziser. Ich meine, wir hatten jetzt gerade hier in Berlin die Vorhersage Schneesturm am Freitag, aber der kam gar nicht.
Das ist ja, das heute waren hier Schulen geschlossen in meiner Region wegen Eisregenwarnungen. Das sind natürlich auch Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes, vor Unwetter zu warnen. Das ist eine Kernaufgabe. Und insofern ist es, glaube ich, auch, so muss es für uns okay sein, dass auch falsche Warnungen und Ankündigungen mal publiziert werden. Das gehört ja zu unserer Sicherheit dazu. Das heißt nicht, dass die Prognose falsch war. Also da gibt es auch im Hintergrund deutliche Verbesserungen der Wetterprognosen, ja. Die Technik der letzten Jahre und Jahrzehnte erlaubt ja auch wirklich eine Vielzahl mittlerweile an Modellverbesserungen zu implementieren. Also die Modelle haben mittlerweile deutlich höhere Auflösung in Raum und Zeit, als es früher der Fall war. Das heißt, für längere Horizonte Prognosen zu rechnen, ist realistisch geworden. Für eine feinere Zeitauflösung Prognosen zu rechnen und die Daten auszugeben. Und ganz spannend finde ich auch die Richtung, dass wir also ja mittlerweile nicht mehr nur einzelne Wettermodelle berechnen, sondern die Wetterdienste ganze Ensembles bereitstellen. Also ein Wettermodell 40 Mal starten zu einem Zeitpunkt und dann beobachten, wie sich diese am Ende Spaghettis vielleicht in so einem Zeitreihenplot zueinander verhalten. Sind die breit gestreut oder laufen die in engen Kurven zusammen? Und das lässt dann wiederum zu, dass man, naja, ableitet, wie sicher ist die Prognose. Und dann sieht man, dass die zu längeren Zeithorizonten hin meistens auseinandergehen. Das sind in den Wetterberichten im Fernsehen auch mittlerweile öfter mal zu sehen, diese etwas breiteren Unsicherheitsbalken.
Jetzt ist natürlich gerade in der Photovoltaik ja auch Hagel ein ganz interessantes Thema. Also bisher konnten die Anlagenbesitzer da ja nicht so viel machen, aber jetzt gibt es ja zunehmend auch Tracking-Anlagen, wo man die Anlage sozusagen aus dem Wind drehen kann, wenn Hagel droht oder senkrecht stellt. Kann man so eine Sache auch exakt vorhersagen? Also dass man eine Warnung für Hagel in einem bestimmten, also sehr räumlich begrenzten Gebiet abgeben kann?
Also das ist, glaube ich, eine richtige Challenge für die Wettermodelle. Gerade solche konvektiven Ereignisse, solche Gewitter- oder Hagelereignisse, die exakt vorauszusagen, wo die stattfinden werden, wird, glaube ich, lange noch nicht möglich werden oder nur sehr schwer möglich sein. Ich glaube, in dem Fall ist es empfehlenswert, sozusagen spontan auf die Wetterentwicklung zu achten. Ich denke, das kann man so einem System auch beibringen, entweder mit einem Kamerasystem tatsächlich die Umgebung zu beobachten oder mit Radarbildern zu arbeiten und zu sagen, na, da entwickelt sich was und das kommt dann jetzt gleich zu mir innerhalb der nächsten 15, 30 oder 60 Minuten und dann spontan zu reagieren. Aber das sollte ja bei so einem Tracking-System, wie Sie es ansprechen, möglich sein, dass dann, das braucht ja keinen Tag Vorbereitung. Das kann ja dann spontan umgestellt werden zum Anlagenschutz. Also das, glaube ich, bleibt doch sinnvoll, dass man da mit lokalen Beobachtungen arbeitet.
Gut, dann vielen Dank. Das war Raphael Fritz vom Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Danke für die Einladung.
Wir werden das Thema Dunkelflaute und neue Gaskraftwerke natürlich auch weiterverfolgen. Schauen Sie dafür gerne in unsere vierteljährlich erscheinende Magazinausgabe. In der nächsten Ausgabe, die am 6. Februar erscheint, hat sich mein Kollege Marian Velun auch mit der Dunkelflaute beschäftigt und hat gemeinsam mit verschiedenen Analysten ermittelt, wie Gaskraftwerke oder wie die Flexibilität von Gaskraftwerken mithilfe von Großspeichern stark angehoben werden kann. Das sind sehr interessante Ergebnisse, wie ich finde. Sollte man unbedingt mal lesen. Großspeicher insgesamt bilden einen wichtigen Schwerpunkt der Ausgabe. Unter anderem finden Sie auch unsere aktualisierte Marktübersicht für Groß- und Gewerbespeicher sowie die Marktübersicht für Algotrader. Und wir berichten über die Entwicklungen bei den Netzanschlussanfragen, über virtuelle PPAs und den Einsatz von Speichern für den Stromhandel auch im Gewerbe. Also durchaus umfassend für alle, die sich mit Speicherprojekten beschäftigen. Wenn Sie das Magazin abonnieren möchten, dann benutzen Sie gerne unseren Rabattcode in unserem Shop, und zwar Podcast10. Ansonsten empfehle ich Ihnen die News auf unserer Webseite unter www.pwmagazine.de. Falls Sie Kommentare oder Wünsche an das Podcast-Team haben, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Und ansonsten verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hinterlassen Sie gerne ein Like. Bis dann. Tschüss.